Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich wünsche uns allen einen fröhlichen Sabbat. Und bitte um Geduld, wenn es heute etwas länger dauert. Die Kinder haben uns ein schönes Programm gebracht und wir haben heute noch Abendmahl. Wir haben miteinander ein Lied gesungen vorhin. Da hieß es, Demut ist die schönste Tugend. Vielleicht war es für manche ein neues Lied. Würdet ihr dem zustimmen? Ist Demut die schönste Tugend? In der Bibel lesen wir immer wieder, wie wichtig Demut ist. In den Sprüchen wird man sogar gewarnt, Hochmut kommt vor dem Fall. In Jakobus heißt es ganz klar, Gott widersteht den Hochmütigen. Und in Micha lesen wir, dass uns doch schon längst gesagt ist, wie wir wandeln sollen. Und es ist die Rede davon, demütig vor unserem Gott das Leben zu führen. Denn den Demütigen gibt er Gnade. Wenn Demut so wichtig ist, ist es dann verwunderlich, dass wir als Kirche der siebenten Tagsadventisten sogar ein Ritual der Demut haben? Ritual der Demut, wir nennen es eigentlich nicht so. Aber wären wir jetzt in einem englischsprachigen Land und ich würde sagen, Ordinance of Humility, jeder würde verstehen, was gemeint ist. Es ist die Fußwaschung, die wir praktizieren, vor dem Abendmahl. Die Grundlage dafür haben wir gehört in Johannes Kapitel 13. Dort steht es doch. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und nachdem er das getan hat, da fragte sie, versteht ihr, was ich euch getan habe? Sie haben es offensichtlich nicht verstanden. Sie hatten so ihre Fragezeichen. Und dann erklärt es ihnen. Und er sagt hier in Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, und er gibt ihnen hier einen Auftrag, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Die Bibel ist also die Grundlage für die Fußwaschung, die wir auch heute miteinander praktizieren wollen, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen. Aber wie haben wir als Adventisten denn die Fußwaschung entdeckt? Klar, es steht in der Bibel, aber es gibt ja dazu auch eine Geschichte. Und die möchte ich heute mit euch ganz kurz betrachten. Habe es leider nicht 2 Stunden oder so, da könnte ich euch ganz viele Geschichten erzählen. Aber ich gehe mit euch mal so ganz kurz durch die Highlights der Geschichte zum Thema Fußwaschung. Ich setze hier ein bei der Erweckungsbewegung, die es im 19. Jahrhundert gegeben hat. Es gab ja dort einige Erweckungsbewegungen. Aber aus der wir dann schließlich hervorgekommen sind, ist hier die Erweckungsbewegung von William Miller. Links im Bilde dargestellt. William Miller hat ab 1831 angefangen zu predigen, dass Jesus nach seiner Ansicht, nach seiner Rechnung, um das Jahr 1843 wiederkommt. Nun muss man sich vorstellen, wenn man zu dieser Zeit lebt und da kommt jemand und kann einem das ausrechnen und biblisch belegen und bringt ganz viele Beweise und sagt dann noch 5 Jahre, noch 4 Jahre, noch 3 Jahre und Jesus kommt. Das hat viele Menschen dazu gebracht, zu sagen, ja, es könnte ja sein. Und dann haben sie sich dieser Bewegung angeschlossen. Rechts im Bilde dargestellt Joshua Himes, sein Manager. Sie treffen 1839 aufeinander. Und Himes wird anfangen, Miller so richtig groß zu machen, könnte man sagen. Er besorgt für ihn die Einladungen in den großen Städten. Er managt für ihn die Zeitschriften und die Bücher und die großen Zeltversammlungen. Und es gibt viele Prediger aus den verschiedensten christlichen Denominationen, die sich dieser Miller-Bewegung anschließen. Man geht durchaus davon aus, dass bis 1843, 1844 jeder in Amerika und über das Land hinaus von dieser Bewegung, von dieser Botschaft gehört hat. Miller war ein Begriff. Er war bekannt. Nun haben sich auch viele Prediger aus verschiedenen christlichen Denominationen ihm angeschlossen und haben ihre Glaubenspraxis und ihr Glaubensverständnis mit hineingebracht in diese Bewegung. Manchmal wurde darüber diskutiert. Es war quasi so etwas wie eine, man könnte sagen, ökumenische Bewegung. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, die Wiederkunft Jesu zu verkündigen. Und so fand man schließlich auch, weil man ja bereit sein wollte für die Wiederkunft, Johannes Kapitel 13, wie ich es schon gelesen habe, wo es um die Fußwaschung geht. Und so findet man in den alten Zeitschriften hier einen Auszug aus dieser Zeitschrift The Midnight Cry am 1. August 1844, einer Zeitschrift von Joshua Himes, finden wir einen Artikel von George Peavy. Wir wissen leider nicht sehr viel über ihn, aber sein Brief, den er geschrieben hat, wird datiert auf den 13. Juli 1844. Und er berichtet hier von einer Konferenz in Grafton, Vermont, wo sie miteinander, ja, sie kamen aus den verschiedensten Kirchen, wo sie miteinander das Abendmahl gefeiert haben. Und anschließend, ganz am Ende sagt er das in diesem letzten Absatz, dass sie anschließend, nachdem das Abendmahl beendet war, also nach dem Abendmahl, noch eine kleine Gruppe dort war, die sagten, aber in Johannes 13 steht doch etwas von der Fußwaschung und sie fanden es für diesen Moment richtig passend und notwendig, sich noch einander die Füße zu waschen. Sie haben also nach dem Abendmahl die Füße gewaschen. George Peavy taucht später wieder auf. Es gibt ja eine Zeitschrift mit dem Titel The Voice of Truth. Joseph March ist der Herausgeber. Peavy schreibt dem Bruder March einen Brief, wo er die Fußwaschung biblisch begründet und verteidigt. Joseph March hingegen ist aber gegen diese Fußwaschung und er entscheidet sich, den Brief von Peavy zu veröffentlichen. Könnt ihr hier sehen. Und nimmt sich anschließend doppelt so viele Linien und Buchstaben, um ihm zu widerlegen. Das heißt, er druckt eigentlich die Argumente von Peavy nur, um ihm zu widerlegen. Aber das Interessante ist jetzt hier, wie sie beide argumentieren. Peavy zitiert zum Beispiel Johannes 14, Vers 15, wo Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und dann zitiert er dieses Gebot in Johannes 13 und sagt, das ist doch ein Gebot, das schon lange vernachlässigt wird. Jesus sagt es und er ist das Vorbild, dass wir einander die Füße waschen sollen. Es ist eine Handlung der Demut und wir sollten es tun. Das ist sein Argument. March hingegen möchte ihn widerlegen. Und Mart stört sich daran, dass es nur einen einzigen Bibeltext gibt, nämlich Johannes 13. Und er vermisst weitere Belege in der Apostelgeschichte und sagt, wenn es nur so wenig gibt, dann kann es doch nicht so bedeutsam sein. Das ist sein Argument. Und er reduziert die Fußwaschung auf eine Handlung der Gastfreundschaft. Die haben halt damals die Füße gewaschen, dann brauchen wir es heute nicht mehr tun. Demut sollen wir üben. So sein Argument. Er fängt sogar noch an, verschiedene verrückte Argumente zu bringen und sagt, also wenn wir das jetzt wirklich wörtlich nehmen wollen, dass Jesus seinen Jüngern sagte, sie sollen einander die Füße waschen, und das waren ja dann nach Pfingsten ungefähr 3000 Christen, da musste ja einer 2999 Leuten die Füße waschen. Das ist natürlich total verrückt, das Argument, aber er nimmt das, um die Fußwaschung zu widerlegen. Peavy ist sich aber sicher und er ruft dazu auf, die Füße zu waschen, bevor man zum Tisch des Herrn kommt. Eigentlich wirft es die Frage auf, ist Fußwaschung eine Ordinance? Das ist ein Begriff, mit dem wir hier vielleicht nicht so vertraut sind, eine Ordinanz, eine, ja, nicht so sehr ein Sakrament. Vielleicht müsste ich das kurz erklären. Die römisch-katholische Kirche hat ja bekanntlicherweise 7 Sakramente. Und sie verstehen diese Sakramente als heilsbringende Zeichen, wo Jesus oder Gott selbst gegenwärtig ist und man muss sie empfangen, damit man gerettet wird. Martin Luther hat sich diese Sakramente auch genauer angeschaut und hat sie reduziert. Er reduziert sie auf das Abendmahl und die Taufe. Und die Beichte ist so ein halbes Sakrament. Bei den Reformierten, also in der Schweiz jetzt bei Calvin und Zwingli, die diskutieren ja auch über das Thema, bleibt es tatsächlich nur bei Taufe und Abendmahl. Und in der radikalen Reformation, wenn man sich die Täuferbewegung anschaut und viele, die dann nach Amerika fliehen, die wollen das nicht mehr als Sakrament bezeichnen, weil unter dem Sakrament eben tatsächlich diese Bedeutung zu verstehen ist, etwas tun zu müssen, um gerettet zu werden. Sie sagen, Jesus hat ja alles getan, damit wir gerettet sind. Es gibt doch nichts noch, was wir tun müssen, damit wir gerettet werden. Und sie nennen es nicht mehr Sakrament, sie nennen es Ordinance. So etwas wie, ich finde kein richtiges Wort im Deutschen, vielleicht so etwas wie ein Ritual, aber das passt auch nicht ganz. Vielleicht passt dieses Wort ganz gut. Wir sagen ja, wir ordinieren Pastoren, wir weihen sie für einen bestimmten Dienst. Es ist also eine bestimmte Handlung der Weihe, die Taufe, das Abendmahl. Jesus hat sich selber taufen lassen. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Und jetzt fangen sie hier wieder an, miteinander zu diskutieren, ob vielleicht auch die Fußwaschung, genauso wie die Taufe und genauso wie das Abendmahl, eine Handlung der Weihe ist, eine Ordinance. Natürlich symbolisch, keine Frage. Wenn wir heute Brot zu uns nehmen, ist das ungesäuertes Brot. Und den Kelch, den wir heute trinken, ist reiner, roter Traubensaft. Es ist nicht buchstäblich der Leib Jesu oder sein Blut, aber es sind Symbole, die er eingesetzt hat. Kommen wir zu einer dritten Zeitschrift, The Daystar. Übrigens, die Zeitschriften damals, die kann man fast vergleichen mit so einem Internetforum der heutigen Zeit. Das sind die Vorläufer. Da gab es also so einen Herausgeber, Joseph Marsh habe ich schon erwähnt, hier ist es Jakob, hier ist der Herausgeber Enoch Jakobs. Und er stellt also seine Zeitschrift zur Verfügung, wenn jemand irgendein Thema hat, wenn jemand irgendeinen Brief hat, irgendein Anliegen hat, dann kann man es ihm schicken. Und er hat das dann in seiner Zeitschrift veröffentlicht. Manchmal auch nicht, wenn ihm das Thema nicht gefallen hat. Manchmal hat er es auch kommentiert, wenn er eine andere Meinung dazu hatte. Und hier die Herausgeber ist also Enoch Jakobs. Im April, da veröffentlicht er noch einen Artikel von Samuel Sheffield Snow. Manche Theologiestudenten haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Er ist derjenige, der dann im August 1844 diese Idee aufbringt, dass man doch rechnen könnte mit den Frühlings- und mit den Herbstfesten. Und so kommen sie dann auf den 22. Oktober 1844 als den Tag der Wiederkunft Jesu. Hier wird veröffentlicht ein Artikel von Samuel Sheffield Snow, wo er warnt vor den Wölfen im Schafspelz. Und er listet einiges auf, unter anderem eben auch die Fußwaschung, wo er richtig davor warnt. Ja, was ist denn da passiert? Warum wird jetzt plötzlich vor der Fußwaschung gewarnt? Fast zur selben Zeit, hier Mitte Mai 1845, ein Artikel aus dem Advent Herald. Manche kennen die Geschichte, sie erwarteten Jesus, dass er kommt, aber er ist nicht gekommen. Die große Miller-Bewegung wird sich dann aufteilen in verschiedene Gruppen und es gibt dann dort in Albany in New York eine große Gruppe von Adventisten, die sich dort treffen, Ende April 1845. Und sie treffen einige Entscheidungen und diese Entscheidungen, die sie treffen, das, was sie jetzt glauben und das, was sie nicht glauben, wird also hier in dieser Zeitschrift veröffentlicht, wo sie unter anderem auch über die Fußwaschung Folgendes sagen. Sie bezeichnen die Fußwaschung als promiskuitiv. Ist für uns auch ein Fremdwort, aber es ist damit gemeint, einfach Geschlechter vermischt. Ja, wie es einige bekennende Adventisten als religiöse Zeremonien praktiziert werden. Und das Sitzen auf dem Boden als Akt der freiwilligen Demut. Das heißt, wenn bei solchen Versammlungen welche kamen, haben sie sich nicht auf Bänke oder auf Stühle, nein, sie haben sich auf den Boden gesetzt, um damit zu zeigen, wie demütig sie sind. Was haben sie noch getan? Sie haben sich rasiert, den Kopf rasiert, um sich selbst zu demütigen. Und das Benehmen, als hätten sie den Verstand von Kindern. Hey, es gab tatsächlich damals welche zu dieser Zeit, die haben sich verhalten wie Kinder. Und nach ihrem Verständnis sind halt Kinder so, dass sie, wenn sie noch nicht richtig laufen können, auf dem Fußboden herumkrabbeln. Und nun plötzlich erwachsene Leute, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre alt, fangen an, auf dem Boden herumzukrabbeln. Damals gab es noch keine asphaltierten Straßen. Die fingen an, nur noch mit Händen und Füßen zu essen. Sie haben angefangen, sich auf eine Art und Weise zu benehmen, wo man sich gefragt hat, was ist denn das? Sind das noch erwachsene Leute mit klarem Verstand? Sie haben alles vergeistlicht. Diese Gruppe nennt man Spiritualizer. Sie glaubten eben tatsächlich, dass 1844 Jesus wiedergekommen ist, aber eben geistlich, unsichtbar. Und jetzt sind sie schon im Himmelreich. Also sind sie jetzt schon Kinder Gottes. Also sind sie jetzt schon wie die Engel. Und weil bei den Engeln das Geschlecht keine Rolle spielt, so ihr Verständnis, dann ist es auch egal, wen ich da vor mir habe zur Fußwaschung. Und dann hat der Mann irgendeiner Frau und irgendeine Frau irgendeinem Mann die Füße gewaschen. Und dann fingen die da an, auch gemeinsam in den Betten zu liegen und sich heilige Küsschen zu geben. Und es war ein Chaos. Und es ist klar, dass dann hier die Albany-Adventisten sowas sehen und sich davon distanzieren. Und man sagt dazu, sie schütten hier das Kind mit dem Bade aus. Ich meine, wenn das Badewasser schmutzig ist, dann gehört das Badewasser weg, aber nicht das Kind, weil das ist ja jetzt sauber. Und sie schmeißen einfach auch alles weg, eben auch die Fußwaschung. Schade eigentlich. Aber dadurch, dass sie es abgelehnt haben, werden nun diejenigen, die die Fußwaschung ordentlich und sauber praktizieren, die genau auf die Geschlechterteilung achten, ja, dass Männer den Männern waschen, dass Frauen den Frauen waschen, dass man in getrennten Räumlichkeiten ist, die werden natürlich jetzt herausgefordert, ihren Standpunkt zu begründen. Und Enoch Jacobs habe ich vorhin schon erwähnt. Er wird jetzt seine Zeitschrift The Daystar für die Diskussion zur Verfügung stellen. Übrigens, es gibt aus dieser Zeit auch eine Anekdote aus dem Leben von Ellen White. Wer den Namen vielleicht noch nie gehört hat, müsste mal kurz googeln im Internet, Ellen White. Sie lebte zu dieser damaligen Zeit, sie war noch nicht verheiratet und man erzählt folgende Anekdote. Dass ich sie richtig erzähle, muss ich so kurz ein bisschen ablesen. Es kommt ein junger Mann auf sie zu, wahrscheinlich Joseph Turner, und er wollte Ellen die Füße waschen. Bedenkt, sie war damals so ungefähr 17, 18 Jahre alt. Ja, und dann kommt da so ein 30-jähriger Mann auf sie zu, kniet vor ihr nieder und sagt, der Herr sagt mir, Schwester Ellen, dass ich dir die Füße waschen muss. Ellen reagiert sofort und sagt, und der Herr sagt mir, meine Füße gehen dich überhaupt nichts an. Im Englischen klingt das so schön, ja? My feet are none of your business. Wenn mir jemand die Füße wäscht, dann von einer Schwester, nicht von einem Mann. Also, Albany-Adventisten lehnen das ab. Die anderen werden dadurch jetzt herausgefordert, ihren Standpunkt zu begründen. Und hier haben wir jetzt einen Artikel von Bruder Cook. Ehemals baptistischer Prediger, hat sich dann der Miller-Bewegung angeschlossen, wird dann auch den Sabbat entdecken, den Sabbat halten, aber später doch so manche Erkenntnis leider wieder verwerfen. Er argumentiert hier ganz biblisch sauber und sagt, die Fußwaschung ist deswegen eine Ordinance, weil Jesus sie ordiniert hat, weil Jesus sie eingesetzt hat, weil Jesus sie geweiht hat. Und das ist klar, nach diesem Verständnis braucht es also auch wiederum ordinierte oder geweihte Personen, die diese Handlung durchführen. Bei der Fußwaschung kann jeder jedem die Füße waschen. Aber weil das ja in Verbindung steht mit dem Abendmahl, ja, wir waschen nicht einfach Füße und gehen nach Hause, sondern wir waschen Füße und kommen zum Tisch des Herrn, muss also jemand da sein, der ordiniert ist, der eingesegnet ist, um das Abendmahl auszuteilen. Er bringt noch viele andere Argumente, wo heute leider nicht die Zeit reicht, um das alles aufzulisten. Aber seine Argumentationsweise, so wie ich das hier sehen kann, ist klar und biblisch. Auch Enoch Jacobs selber wird dann in seiner Zeitschrift wieder dieses Thema aufgreifen und argumentieren. Er wird einen Dialog führen zwischen einem Gegner und einem Befürworter. Er wird sagen, dass sie sich interessanterweise an einem Montag getroffen haben, um einander die Füße zu waschen. Und er wird extra betonen, dass die Schwestern für sich waren in einem eigenen Raum und dass die Männer für sich waren in einem eigenen Raum und dass sie hier lernen, demütig zu sein. Eine Handlung der Demut. So wird es von Anfang an immer wieder bezeichnet. Sie haben damals dann auch miteinander diskutiert, wann ist denn jetzt, was ist jetzt die richtige Reihenfolge? Ist jetzt die Fußwaschung vor dem Abendmahl oder ist die Fußwaschung nach dem Abendmahl? Ich meine, für uns stellt sich diese Frage nicht mehr, wir sind uns alle einig aufgrund der biblischen Berichte, erst die Fußwaschung, dann das Abendmahl. Aber nach der King James Version, ich habe sie hier mal projiziert, dann heißt es plötzlich, and supper being ended in Johannes Kapitel 13, Vers 2. Also nach dem Abendessen hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen? Die Lutherbibel, da habe ich jetzt hier mal einen Vergleich gemacht, ist sich da offensichtlich auch nicht mehr so ganz einig. Die alte von 1912 und dann auch die revidierte von 1984, die bringt es schon genauer rüber und beim Abendessen. Während die neue Version von 2017 plötzlich, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, sagen und nach dem Abendessen. Während wiederum die Elberfelder und die Schlachterbibel hier ganz nah am griechischen Urtext sind und sagen bei dem Abendessen bzw. während des Mahls. Und das Griechische ist ja hier, denke ich, klar und deutlich. Daipnu, Genitiv, Daipno ist die Mahlzeit und Genominu, hier ein Partizip. Man könnte wörtlich übersetzen, eine Mahlzeit stattfindend. Sie diskutieren damals darüber in den Zeitschriften und kommen für sich zu dem Schluss, offensichtlich hat sich Jesus mit seinen Jüngern zum Passamahl getroffen. Das Wasser stand bereit, aber sie haben sich die Füße nicht gewaschen. Und Jesus steht dann während des Mahls auf und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und danach setzt er sich nieder, dann kommt dieser Dialog. Johannes berichtet uns das leider dann nicht mehr, aber wir haben Matthäus, wir haben Markus, wir haben Lukas, die uns dann berichten, wie er dann das Brot nimmt und sagt, dies ist mein Leib. Und wie er dann den Kelch nimmt und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und die ganze Zeit ist Judas anwesend. Judas, der ihn verraten wird. Jesus wäscht Judas die Füße. Jesus gibt Judas Brot und Kelch. Sie diskutieren damals darüber und kommen zu solchen Erkenntnissen, die natürlich das Verständnis auch der Fußwaschung vertiefen. Nun weiter in der Geschichte. Im Daystar finden wir dann auch einen Artikel, wenige Tage nach seinem 24. Geburtstag, am 19. August 1845, schreibt ein junger Mann einen Brief an Enoch Jacobs und er druckt ihn ab in seine Zeitschrift The Daystar. Dieser junge Mann berichtet von einer Schwester in Maine, die eine klare Vision vom Adventvolk hatte und dass sie auch in dieser Vision ein Volk beschreibt, das sich gegenseitig die Füße waschen kann. Oh, interessant. Dieser junge Mann war kein anderer als James White. Und diese junge Schwester, natürlich Ellen Harmon. Damals war sie noch nicht verheiratet. Sie werden dann bald heiraten am 30. August 1846. Und dann trägt sie den Namen White. Es ist wirklich erstaunlich und ich zeige ihn euch hier. Gut, das ist jetzt James White. Ich zeige euch hier diesen Artikel. Ellen schreibt nämlich dann selber ihre Vision, datiert auf den 20. Dezember 1845, an Enoch Jacobs. Sie hat nicht erwartet, dass er ihre erste Vision vollständig in der Zeitschrift veröffentlicht. Aber er hat es gemacht. Am 24. Januar 1846 kommt ihre erste Vision hier heraus, die sie im Dezember 1844 hatte. Und es ist genau diese Stelle hier, die ich gelb markiert habe, wo sie dann sagt, dann wusste die Synagoge Satans, dass Gott uns liebte, die wir einer des anderen Füße waschen konnten. Ich finde es erstaunlich. Noch bevor das Thema Sabbat so bekannt wird, noch bevor sie anfangen, den Sabbat zu halten, weil James und Ellen werden ja, wie gesagt, erst am 30. August 1846 heiraten, erst dann bekommen sie diese Broschüre von Joseph Bates zugeschickt und studieren dieses Thema Sabbat noch genauer und entscheiden sich erst dann, den Sabbat zu halten. Und für Ellen wird dieses Thema ja so wichtig, dass sie ihren Mann bittet, noch einmal getauft zu werden. 1846. Also bevor sie den Sabbat erkennen und den Sabbat verkündigen und der Sabbat so wichtig ist, haben sie die Fußwaschung schon entdeckt. Und praktizieren die Fußwaschung. Es gibt dann eine eigene Zeitschrift, den Review and Herald, den zeige ich nachher noch, wo sie dann auch berichten, dass sie einander die Füße waschen. Und sie bezeichnen das immer im Plural Ordinance of the Lord's House. Und sie feiern es natürlich am Abend, weil Supper ist kein Mittagessen. Supper ist auch kein Frühstück. Supper ist Abendessen. Und the Lord's Supper, nach ihrem Verständnis, wird am Abend praktiziert. Also haben sie es in diesen Jahren jahrzehntelang immer am Abend praktiziert. Einen ersten Hinweis, einen ersten Rat in den Schriften von Ellen White finden wir 1854. Auch nachzulesen in den frühen Schriften, wo sie Folgendes sagt. Sie bestätigt also, dass Gott ihr in einer Vision die Fußwaschung gezeigt hat, dass sie sich die Füße waschen sollen. Und sie schreibt hier, es gibt im Wort Gottes Pflichten, Duties im Englischen, die dort niedergelegt sind, deren Beobachtung oder Erfüllung oder Einhaltung das Volk Gottes demütig macht. Es gibt also etwas im Wort, wenn wir dies tun, dann lernen wir Demut. Und es scheidet uns von der Welt, vor dem Abfall bewahrt es uns, wie er in den Namenskirchen stattgefunden hat. Die Fußwaschung und das Abendmahl, so sagt sie hier, sollten häufiger gefeiert werden. Jesus hat uns das Beispiel gegeben und uns geboten zu handeln wie er. Ich sah, dass sein Beispiel so genau wie möglich befolgt werden sollte. Nun, bei der Einführung der Fußwaschung, so sagt sie dann auch, ermahnt sie zur Sorgfalt, weil ja nicht jeder unbedingt damit was anfangen kann. Und es gab natürlich zu ihrer Zeit, und das ist sicherlich heute auch noch so, sehr viele Vorurteile. Jetzt treffen die sich und waschen sich die Füße. Das ist seltsam. Nun, Ellen White hat hier aufgerufen, dem Vorbild Jesus so genau wie möglich zu folgen. und die Fußwaschung öfters durchzuführen. Damit meinte sie damals mehr als einmal im Jahr. Denn wie ich schon gesagt habe, es konnte damals ja nur in Verbindung mit dem Abendmahl stattfinden. Machen wir heute auch noch so. Aber um das Abendmahl auszuteilen, um das auszuteilen, braucht es ja jemanden, der eingesegnet ist. Und man findet dann tatsächlich im Reverend Herald jede Menge auch, ich sag mal so, Hilferufe, wo jemand sagt, seit 3 Jahren ist bei uns noch kein Prediger gewesen und hat uns mal das Abendmahl ausgeteilt. Könnte nicht mal jemand wieder vorbeikommen? 3 Jahre. Aber sie werden es dann schaffen, sie werden sich immer weiter organisieren, sie werden dann sogenannte Quartalstreffen, Quarterly Meetings einführen, wo kleinere Gemeinden zusammenkommen, denn da ist der Prediger anwesend. Sie werden die Termine auch in der Zeitschrift Reverend Herald verlautbaren, weil da ist der Prediger da. Und dann gab es am Vormittag die Taufe und natürlich am Abend Fußwaschung und Abendmahl. Das begann schon in den 1860er Jahren. Und so hat sich das gehalten bis heute. Dass auch wir heute noch nicht jede Woche und nicht jeden Monat, sondern einmal im Quartal zusammenkommen, um miteinander das Abendmahl zu feiern. Es ist jetzt bei uns kein so festgeschriebener Glaubenspunkt. Wir können es auch 5-mal oder 6-mal oder manchmal fällt es leider auch aus, durch gewisse Maßnahmen weniger. Aber wir versuchen uns schon öfters daran zu erinnern, aber es darf auch nicht wieder zu oft werden, weil sonst wird es eine Form ohne Inhalt. Und deswegen erzähle ich euch heute auch mal so ein bisschen die Geschichte über die Fußwaschung. Ich kann nicht ganz tief aufgrund der Zeit in die Theologie hineingehen. Aber es kann auch schnell mal passieren, dass wir ein solches Ritual miteinander machen, ja, die Füße waschen oder hier Brot und Kelch nehmen. Und der eigentliche Sinn, der eigentliche Inhalt, das, worum es da eigentlich geht, wird vergessen, wird nicht beachtet oder geht gar verloren. Es gibt natürlich auch eine Apologetik, eine Verteidigung der Fußwaschung. Hier mal ein Artikel von Uriah Smith. Ich habe ihn ja vorhin in der Kindergeschichte schon erwähnt. Uriah Smith hat auch sehr viel zu diesem Thema geschrieben. Und seine Darstellung ist hier folgende. Um unsere Gedanken, sagt er hier, meint im Englischen, auf den Weg der Demut und Geduld zu lenken, sind uns die Einrichtungen, er nennt sie Institutions des Herrn, des Hauses des Herrn gegeben. Wir zeigen den Tod des Herrn im Abendmahl und sein Begräbnis und seine Auferstehung in der Taufe. Und um unsere Gedanken, wie der meint, auf ein besseres Verständnis dieser Wahrheiten vorzubereiten, sollten wir dem Beispiel unseres Herrn folgen und sein Gebot befolgen, indem wir uns gegenseitig die Füße waschen. Mit anderen Worten, die Fußwaschung ist die ideale Vorbereitung für das Abendmahl und vertieft dieses Verständnis von Taufe und Abendmahl, was Jesus für uns getan hat. Sie fangen dann auch an, miteinander zu argumentieren. Es gibt da so einen Gegner, der dann den Vorschlag macht, wenn das nur eine, also nach seiner Ansicht nach ist es ja nur eine Handlung der Gastfreundschaft. Und um das irgendwie in die heutige Zeit zu adaptieren, könnte man ja auch die Socken stopfen, so sein Vorschlag. Oder die Schuhe putzen, so sein Vorschlag. Und Uriah Smith kommt aber in seinem Artikel zu dem Schluss, dass es hier nicht um Sockenstopfen geht oder um Schuhe putzen. Wir kommen doch auch nicht zum Tisch des Herrn, weil wir Hunger haben und Brot essen wollen deswegen. Oder weil wir Durst haben und jetzt unbedingt mal etwas trinken wollen. Ich denke, wir haben gut gefrühstückt. Und wenn nicht, werden wir nicht herkommen wegen Hunger und Durst nach diesen materiellen Dingen. Und deswegen waschen wir uns doch auch nicht die Füße, weil unsere Füße schmutzig sind. Geht davon aus, dass wir sie gewaschen haben. Uriah Smith macht den Vorschlag, es geht hier nicht um eine rituelle Reinigung. Interessanter Gedanke. Er weist sogar darauf hin, dass damals im Alten Testament, und er bringt alle Texte, die er finden konnte, dass da nirgendwo steht, dass Sklaven ihnen die Füße gewaschen haben. Ja, das ist einfach so stehen. Da kommen diese 3 Besucher zu Abraham und da steht dort, dass ihnen Wasser für die Füße zur Verfügung gestellt wird, sodass sie sich selbst die Füße waschen können. Und als sie dann weitergehen und Lot begegnen, macht Lot ihnen auch dieses Angebot. Diese beiden Engel können ja in sein Haus kommen und da gibt es Wasser für ihre Füße, damit sie sich die Füße waschen können. Also jedes Mal wird darauf hingewiesen, das Wasser wird zur Verfügung gestellt, dass sie sich selber die Füße waschen können. Und wir könnten uns ja selber auch die Füße waschen. Es sei denn, wir sind jetzt schon etwas betagter, sodass es nicht mehr so leicht geht. Ja, die Jünger hätten sich selber auch die Füße waschen können. Aber sie haben es nicht getan. Und Jesus macht es. Jesus steht auf und er wäscht ihnen die Füße. Und sie lehnen es ab und sie verstehen nicht, worum es geht. Und seine Handlung zeigt, dass er bereit ist, sein Leben für sie zu geben. 1860 wird sich der Verlag gründen, 1860 auch der Name Kirche des Siebenten-Tags-Adventisten gewählt werden. Im Mai 1863 wird dann die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten offiziell gegründet, die Generalkonferenz wird gegründet. Es sind 30 Prediger und 3500 Mitglieder zu dieser Zeit. Eine kleine Schar im Vergleich zu den über 20 Millionen heute. Die Fußwaschung findet am Abend statt, viermal im Jahr. Es wird durchgeführt von einem eingesegneten Prediger. Und jetzt kommen Artikel von Little John im Advent Review. Ihr seht, dass sich auch der Titel dieser Zeitschrift immer mal ein bisschen grafisch verändert hat. Hier noch groß geschrieben, der Advent Review, und hier sieht es dann mal so rum aus. Also er wird zum Beispiel ganz viele Artikel. Little John ist Prediger in Battle Creek und dort in der Gemeinde dort. Wenn man ein Foto von ihm sieht, das ist der mit dem ganz langen Bart und einer dunklen schwarzen Brille. Er hat nämlich eine Augenerkrankung, wird dann erblinden. Und er schreibt einige Artikel über dieses Thema Fußwaschung und Abendmahl. Und er wird dann in seinem Artikel diesen Gedanken hineinbringen, als Jesus die Taufe eingesetzt hat. Und wir haben im gesamten Neuen Testament auch nur einen Text, wo Jesus die Taufe gebietet, nämlich in Matthäus 28. Als Jesus dort die Taufe gebietet, legt Jesus das ja nicht auf einen Zeitpunkt fest. Als müsste die Taufe immer am Vormittag stattfinden oder als müsste die Taufe immer an einem Sabbat stattfinden, sagt Jesus nicht. Und unsere Pioniere, die haben auch unter der Woche, sei es ein Mittwoch, sei es ein Freitag, egal, an verschiedenen Tagen die Taufe durchgeführt. Und er bringt diese Parallele und sagt, bei der Fußwaschung, auch wenn das Abendmahl am Abend stattgefunden hat, gibt doch Jesus nicht in diesem Gebot auch die Verpflichtung, dass es immer am Abend stattfinden muss. Bringt einige Argumente und aufgrund seines Artikels kommt es zu einer Wandlung. Das ist 1879, sodass man für sich erkennt, okay, dann können wir es eben auch tagsüber, dann können wir es auch am Vormittag machen. Und sie beginnen dann auch am Vormittag das Abendmahl durchzuführen. Joseph Wegener, ich mache jetzt wieder einen kleinen Sprung zurück in die Geschichte, 1856. Er hat einmal zum Thema Abendmahl Folgendes gesagt. Bei der Austeilung des Abendmahls ist keine Prüfung vorgeschrieben. Interessant. Bei der Austeilung des Abendmahls ist keine Prüfung vorgeschrieben. Sondern jeder, der zu Tisch kommt, tut es auf eigene Verantwortung und ist vor Gott und seinem eigenen Gewissen Rechenschaft schuldig, ob er würdig oder unwürdig isst oder trinkt. Wie gesagt, Mai 1856, Joseph Wegener, der Vater von Elliot Wegener, der dann sehr bekannt wird durch diese Geschichte Minneapolis 1888. Unsere Pioniere haben, bevor sie sich organisiert haben, ein offenes Abendmahl praktiziert. Jeder konnte teilnehmen. Und jeder war für sich selbst verantwortlich, ob er würdig ist oder nicht. Nachdem sie sich dann aber organisieren ab 1863, kommt sogar von Uriah Smith und anderen bei den großen Konferenzen diese Beschlüsse heraus, dass sie sagen, wir können doch nicht Abendmahl mit jemandem feiern, der den Sabbat nicht akzeptiert. Und sie kommen zu einer Tendenz des geschlossenen Abendmahls, Members Only. 1860, 1863. Aber ab 1890, in den 1890er Jahren, wo Ellen White dann in Australien ist und dort ihr Buch über das Leben Jesu schreibt, Desire of Ages, heißt heute dieses Buch auf Deutsch Der Sieg der Liebe, ein wunderschönes Buch. Da kommen auch Artikel im Review and Herald aus ihrer Feder, wo sie das Abendmahl und auch die Fußwaschung erneut beleuchtet und immer wieder betont, auch Judas war anwesend. Jesus hat Judas die Füße gewaschen. Jesus hat Judas nicht ausgeschlossen. Es war Judas selber. Und es kam auch auf Judas selber. Es war seine eigene Verantwortung, was er im Herzen trug. Und durch die Fußwaschung und das Abendmahl hat sich Judas eben nicht umstimmen lassen. Nein, er ging anschließend hinaus und hat seinen Herrn verraten. Und erst in den 1890er Jahren, durch das, was Ellen White schreibt, kommen wir als Kirche der Sieben-Tags-Adventisten auch zu dem Punkt, dass jeder willkommen ist am Tisch des Herrn. Wir feiern ein offenes Abendmahl. Wir würden natürlich sagen, nur wenn du es verstehst, wenn du nicht verstehst, worum es da geht, dann warte noch. Wir würden natürlich auch sagen, Es ist gut, wenn du Jesus Christus von Herzen liebst. Und wenn du das hier annimmst, dann auch weißt, worum es da wirklich geht. Jesus ist für dich gestorben. Glaubst du das? Nimmst du das an? Es geht ja darum, dass du dich neu Jesus weißt und ihm nachfolgen möchtest. Ist das der Fall? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann warte lieber. Sie schreibt dann hier Folgendes. Es ist nicht Gottes Plan, dass dies, sie meint ja das Abendmahl, aufgeschoben wird, weil einige als unwürdig erachtet werden, sich darauf einzulassen. Eine Aussage von ihr. Sie schreibt dann weiter, es ist für Menschen nicht möglich zu sagen, wer würdig ist und wer nicht. Sie können die Geheimnisse der Seele nicht lesen. Es steht ihnen nicht zu, zu sagen, ich werde nicht am Abendmahl, und sie spricht hier eigentlich im Englischen von Ordinance, es ist klar, dass es geht um Abendmahl, aber schließt ja hier in diesem Fall auch die Fußwaschung mit ein, ja? Ich werde nicht daran teilnehmen, wenn ein solcher Mensch anwesend ist, um eine Rolle zu spielen. Man kann es auch umdrehen. Ich werde es einmal nicht von dem nehmen, der das austeilt, weil der ist meiner Ansicht nach nicht würdig. Sie sagt ganz klar, das steht uns nicht zu. Gott hat es auch nicht dem Menschen überlassen zu sagen, wer bei diesen Anlesen anwesend sein soll. Schreibt sie im Review and Herald, 22. Juni 1897. Ellen betont, immer wieder neu, auch Judas war anwesend. Judas hat auch Brot und Kelch gereicht bekommen und genommen. Und so kommen unsere Pioniere dann auch zu dem Erkenntnis, es ist ein offenes Abendmahl im Sinne des Herrn. Ja, ich greife das jetzt hier nochmal auf. Die Rolle des Richters ist doch schon vergeben. Gott allein ist Richter. Wer sind denn wir, dass wir richten wollen? Die Rolle des Anklägers ist auch vergeben. Satan ist der Ankläger. Wer sind wir denn, dass wir anklagen wollen? Wir sind nicht dazu berufen zu richten. Wir sind nicht dazu berufen anzuklagen. Wir sind dazu berufen, einander zu ermutigen. Einander zu ermutigen. Und wenn wir heute zum Tisch des Herrn kommen, wenn wir heute einander die Füße waschen, vielleicht noch dieses kleine Detail. Fußwaschung war ein Glaubenspunkt damals, aber es war noch nicht schriftlich niedergeschrieben. Erst 1980 finden wir einen schriftlich formulierten Glaubensartikel, Glaubensartikel Nummer 15 war das damals, jetzt ist es der Artikel Nummer 16, wo das Abendmahl und die Fußwaschung in Schriftform als Glaubenspunkt ausformuliert wird. In der Gemeindeordnung werden die Details geregelt. Unter anderem wird darauf hingewiesen, das Wasser sollte komfortabel warm sein. Männer und Frauen sollen sich getrennt die Füße waschen, aber dort, wo es die Kultur und die Gesellschaft erlaubt, so steht es in unserer Gemeindeordnung, können auch Ehepaare, Ehepartner oder auch die Eltern und die getauften Kinder einander die Füße waschen. Und wenn wir heute miteinander die Füße waschen, was ist unsere Gesinnung, was ist unsere Haltung? Wie gehen wir in diese Handlung hinein? Wir sehen, dass in Johannes Kapitel 13 ein neuer Abschnitt beginnt. Es sind die letzten Worte Jesu. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er wird jetzt leiden. Er wird gefoltert werden. Er wird sterben. Für sie. Für die Sünden der ganzen Welt. Der Höhepunkt der Erzählung ist, wo Jesus sich selbst offenbart. Wo er sagt, ich bin's. Ego eimi. Endlich war seine Stunde gekommen. Er legt seine Kleider ab, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. So wie er sein Leben ablegt, um die ganze Welt zu retten. Das hat Jesus für dich getan. Es ist sein Werk für dich und mich. Im Zentrum steht derjenige, der die Füße wäscht. Nicht derjenige, dem die Füße gewaschen werden. Das hat Petrus am Anfang falsch verstanden. Petrus dachte, es geht um ihn. Petrus dachte, als Jesus zu ihm kommt, dass es jetzt um Petrus geht, dem die Füße gewaschen werden. Und Jesus versucht ihm das zu erklären. Wenn ich dir nicht die Füße waschen kann, dann hast du keinen Teil an mir und dann möchte Petrus plötzlich komplett gewaschen werden. Manche kennen ja diese Geschichte und das macht doch deutlich, es geht nicht um den, dem die Füße gewaschen werden. Es geht um den, der die Füße wäscht. Jesus steht im Zentrum. Jesus handelt an seinen Jüngern. Jesus handelt an dir. Und wenn du heute vor jemanden kniest, um diesem Menschen die Füße zu waschen, dann bist du an der Stelle Jesu. Er ist dein Vorbild und du folgst ihm nach. Und wenn dir die Füße gewaschen werden, dann ist es so, als würde Jesus dir die Füße waschen. Es ist das, was er an dir tut. Es ist das, was er an dir getan hat. So, wenn wir einander die Füße waschen, dann lass uns daran denken und es nicht vergessen. Ein Jünger Jesu wird die gleiche Gesinnung haben und zum niedrigsten Dienst bereit sein, ja, sogar bereit zu sein, sein Leben zu geben. Jesus selber sagt ja, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Das Abendmahl ist also das Liebesmahl. Und die Fußwaschung ist der Liebesdienst. Beide führen in die Nachfolge. Beide führen zu einer Gemeinschaft. Sie fördern eine Gemeinschaft der Liebe untereinander. Und so hat Jesus seinen Jüngern gezeigt, was Liebe ist. Und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dass auch ihr einander liebt. Eine größere Liebe hat niemand als die, dass es ein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.